Kapitel 2. Timotheus 1. Das möchte ich jetzt erstmal vorlesen nach der Elberfelder Übersetzung. 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist, Timotheus, meinem geliebten Kinde, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, von Gott dem Vater und Christo Jesu, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich diene, von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag, voll Verlangen, dich zu sehen, indem ich eingedenk bin deiner Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike, ich bin aber überzeugt auch in dir. Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit oder Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes. Wenn ich eine Zwischenbemerkung machen darf, hier schreibt ein älterer Bruder an einen jungen Bruder, den er für seinen Dienst gewinnen will, und verspricht ihm, was verspricht er ihm? Er soll kommen und soll mit Trübsal leiden, mit dem Evangelium. Man stelle sich heutzutage ein Missionswerk vor, das junge Leute sucht. Viele christliche Werke haben heute Nachwuchsprobleme und dann verspricht man denen doch möglichst das Allerschönste. Stellen Sie sich das Missionswerk vor, wir suchen junge Kräfte, wir versprechen euch, Trübsal zu leiden am Evangelium. Sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor ewigen Zeiten, vor den Zeiten der Äonen, der Weltzeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Epiphanie unseres Retters, durch die Erscheinung unseres Heilandes, wörtlich die hell leuchtende Epiphanie unseres Retters oder Heilandes, Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin. Als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen, um welcher Ursache willen ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute, auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben, unter welchen Phygelus ist und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Als ihn jemand in Rom besuchen wollte, da war nicht an sämtlichen Portalen dieser großen Stadt Reklameschilder, wenn ich es modern ausdrücken darf, wir grüßen in unseren Mauern den berühmtesten aller Apostel Paulus, sondern der suchte und hat in Katakomben nachgefragt, sagt mal, wo gibt's hier den Apostel Paulus, der soll sich hier in Rom aufhalten? Ja, da müssen Sie mal den fragen. Und endlich hat er gesucht und gesucht und hat ihn gefunden, ihn, dessen Briefe wir heute noch lesen. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde an jenem Tage und wie viel er in Ephesus diente, weißt du am besten. Es war wohl der Bruder Otto Fosseler, den ich einmal hörte auf der Langensteinbacher Höhe über den ersten oder den zweiten Timotheusbrief, kurze Gebetseinleitungen halten. Bruder Fosseler hat darauf hingewiesen, dass der Gruß, in den beiden Timotheusbriefen etwas anders lautet als in den übrigen Paulusbriefen. Ich weiß nicht, ob uns das schon aufgefallen ist. Wie lautet der übliche paulinische Gruß in seinen Briefen? Anfang des Römerbriefes, Korinther, Galater, Epheser. Bitte nicht spicken, das müssen wir auswendig wissen. Gnade sei mit euch und Friede. Wir sind ja hier im Gemeindesaal der Pauluskirche, also Paulus steht hier hoffentlich hoch im Kurs. Und da ist es passend und gut, wenn ich über einen Paulustext spreche. Ja, Gnade euch und Friede. Aber in den beiden Timotheusbriefen, da ist der Gruß insofern abgewandelt, als zwischen Gnade und Friede in die Mitte noch ein drittes hineingegeben ist, mitten zwischen Gnade und Friede. Und das ist eben Barmherzigkeit oder Erbarmen. Sodass es in den beiden Timotheusbriefen heißt, Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Und man kann sich Gedanken darüber machen, warum dem so ist. Die Antwort ist vielleicht in der Richtung zu suchen, die erbarmungswürdige, erbärmliche Situation, in der sich dieser junge Mann befindet. Er braucht Gnade und Friede, er braucht aber auch das abgrundtiefe Erbarmen unseres Gottes. Timotheus, mit dem wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. A, Timotheus, ein total überforderter junger Mann. Ob es sowas auch in Freiburg und Umgebung gibt, total überforderte junge Männer, das weiß ich nicht. Ich bin über das Alter hinaus. Früher hat man gesagt, heute Abend spricht ein junger Bruder, hat aber schon viel Erkenntnis. Ich höre das seit 10 Jahren gar nicht mehr, seltsam. Naja, wenn man den 60. Geburtstag hinter sich hat, dann ist die Platte verrauscht. Also, Timotheus, ein total überforderter junger Mann. Achten Sie mal drauf beim Lesen der beiden Timotheusbriefe. Lesen Sie vielleicht mal wieder die beiden Timotheusbriefe durch zu Hause. Ganz, aber langsam. Da kann man nicht so drüber wegspringen. Und unterstreichen Sie sich alle Imperative. Wenn wir noch aus der Schule wissen, was das ist. Befehlsform auf Deutsch. Geh, steh, mach. Predige, überführe, kämpfe, fliehe. Auf diesen jungen Mann, da hagelt es Imperative von Seiten des Paulus. Es hagelt Imperative. Ich weiß nicht, wie der Timotheus das empfunden haben mag. Ich weiß nicht, ob der Paulus ein angenehmer Vorgesetzter war. Ich habe schon Brüder kennengelernt, da dachte ich, also das ist ein interessanter Bruder, ein begabter Bruder. Als Vorgesetzten möchte ich ihn nicht. Sie erwarten nicht, dass ich jetzt Namen nenne. Und ob der Timotheus ein angenehmer Vorgesetzter war, das weiß ich nicht. Der konnte auch schnell mal hochgehen. Der konnte einen roten Kopf kriegen. Ja, woher weiß ich das? Zum Beispiel aus der Apostelgeschichte. Da wird mal berichtet, wie es zu einer Auseinandersetzung kam zwischen Paulus und Barnabas. Manche sind ja der Meinung, also dienende Brüder, Brüder, die hier vorne stehen, die dürfen keine Fehler mehr machen. Dass die Streit haben mit anderen, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind auch fehlerhafte und werdende Menschen und werdende Glieder des Leibes. Wir sind auch nicht fertig mit der Umgestaltung. Wir machen auch viele Fehler und der alte Mensch ist auch noch da. Sonst muss man die Ehefrau des Betreffenden fragen, der hier vorne steht, wenn ihr es nicht glaubt. Also, auch Paulus beim Schreiben seiner Briefe vom Heiligen Geiste in einer besonderen Weise inspiriert und überwacht, war als Mensch nicht fehlerlos. Und da gab es diese Auseinandersetzung mit dem Barnabas, weil auf der ersten Missionsreise ein anderer junger Mann, Johannes Markus, abgehauen war, weggelaufen, ausgestiegen oder was hat man da heute für Worte dafür. Der war weggelaufen. Als die Schwierigkeiten sich türmten, das war ja damals Verfolgungssituation, und dann was für Fußmärsche durch die Türkei quer durch, bei glühender Sonnenhitze vielleicht. Das waren so große Drangsale, dass dieser Johannes Markus es leid wurde und ging weg. Und dann haben sich die beiden Apostel Barnabas und Paulus unterhalten, nehmen wir den noch mal mit oder nehmen wir den künftig nicht mehr mit? Barnabas, ein Hirte mit einem gütigen Herzen, mehr ein ermahnender Bruder, ein ermunternder Bruder, ein friedlicher Bruder und Paulus, der radikale Draufgänger, der sich und andere nicht schonte. Also Barnabas sagte, lieber Bruder Paulus, ich meine, wir sollten es mit diesem jungen Mann noch mal versuchen. Er hat sich auch entschuldigt bei mir. Also ich darf das mal ein bisschen anschaulichen, so wie es ungefähr gewesen sein könnte. Der möchte bei der nächsten Missionsreise doch wieder mit. Er hofft, dass er sich dann besser bewährt. Also Paulus, vergib ihm und nimm ihn das nächste Mal mit. Nein, das geht nicht im Reiche Gottes, da können wir keine Halben gebrauchen, da können wir nur Menschen brauchen, die sich total einsetzen und bewähren. Also kommt überhaupt nicht in Frage. Ich bin ziemlich sicher, der hat einen ziemlich roten Kopf dabei. Und dann gab es eine Entzweiung und der Barnabas sagte, gut, mach du, was du willst, dann gehst du eben mit dem Silas und ich nehme den Johannes Markus mit. Heute gibt es das ja nicht mehr, was, dass bei dienenden Brüdern und Vätern in Christo und gesegneten Lehrern der Gemeinde und Evangelisten, dass es da Auseinandersetzungen gibt, so hinter den Kulissen. Da sind wir ja heute drüber, oder? Ich will nur die Frage stellen. Ja, es geht aber auch aus dem Neuen Testament hervor, dass sich das Verhältnis später wieder eingerenkt hat, denn Paulus lässt dann in einem späteren Brief, im Kolosserbrief lässt er den Johannes Markus herzlich grüßen. Das Verhältnis kam wieder in Ordnung. Aber wir sehen, Paulus war einer, der sich und anderen viel zumutete. Timotheus, ein total überforderter junger Mann, das ist natürlich nur die menschliche Seite, die göttliche Seite werde ich nachher noch zeigen. Ein total überforderter junger Mann, auf den hageln die Imperative, mach das, tu das. Unterstreichen Sie sich vielleicht mal beim Lesen der beiden Timotheusbriefe sämtliche Befehlsformen, was der alles dem jungen, etwas schüchternen, etwas zögerlichen jungen Mann alles befohlen hat. Tu das, mach das, lass das, tu das, predige, überführe. Das ist ein junger Mann, aber er soll zum Beispiel dafür sorgen, dass überall gesunde Lehre herrscht. Er soll die Streithähne, die wo jüdische Gesetzlichkeit oder griechische Philosophie die gesunde Lehre zu zerstören drohte, da soll der junge Timotheus das alles wieder schön in Ordnung bringen. Wir werden gleich einige solcher Stellen lesen. Total überfordert. Wir wollen jetzt mal einige Stellen lesen. Aus dem 1. und dem 2. Timotheusbrief und wollen da sehen, was Paulus von diesem jungen Mann verlangt. Der war vielleicht nicht nur jung, sondern noch etwas schüchtern und langsam. Deshalb hagelt es Imperative. Ist ja auch gut, wenn ein junger Mann, der von der Bibelschule oder Universität auf die Menschheit losgelassen wird, nicht sagt, alle weg, jetzt komme ich, sondern wenn er auf den Rat der Älteren hört, wenn er etwas vorsichtig ist und lässt sich auch von Älteren gute Ratschläge geben. Dieser Timotheus war aber vielleicht zu ängstlich, zu schüchtern und deshalb hagelt es Imperative. Ich habe schon gesagt, wenn Sie zu Hause mal oder im Bücherschrank der verstorbenen Urgroßmutter, wenn Sie da mal eine Biografie finden über den Timotheus, benachrichtigen Sie mich, würde mich sehr interessieren. Aber keine Fantasiegeschichten, muss auf uralten Urkunden muss das beruhen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Ich muss mal Manfred Mössinger fragen, der hat Kirchengeschichte studiert, ob man vielleicht in dem Verlauf der Kirchengeschichte Funde gemacht hat über den jungen Timotheus. Wie hat er sich später bewährt? Ich vermute, er hat sich bewährt. Timotheus ist einerseits ein total überforderter junger Mann, aber auf noch etwas möchte ich gern den Blick richten. Timotheus ist ein Vertreter der zweiten Generation. Das Problem gibt es bei jeder Kirche, bei jeder Freikirche und bei jeder christlichen Bewegung, das Problem der zweiten Generation. Da ist ein Martin Luther, da ist ein Wesley und alle möglichen Bewegungen gehen auf irgendwelche Vätergestalten, apostolische, prägende Gestalten zurück. Auch wir in der Christlichen Allianz hatten das Jahr nach dem letzten Weltkrieg. Unsere Brüder Karl Geyer, Adolf Heller, das waren auch in besonderer Weise solche prägende Gestalten der ersten Generation, wenn ich so sagen darf, nach dem letzten Weltkrieg. Und auf die erste Generation folgt eine zweite. Und was sind die Aufgaben der ersten Generation und was sind die Aufgaben der zweiten Generation? Und wenn ich heute Abend sage zweite, dann meine ich auch gleich die dritte, vierte, fünfte, sechste. Der größte Fehler, den man machen könnte, wäre, wenn die Vertreter der zweiten Generation sagen würden, also was der Martin Luther konnte, das können wir auch. Oder was der Wesley konnte, oder Geier, Heller, das können wir alles auch. Wir müssen dasselbe auf die Beine stellen, was die auf die Beine gestellt haben. Wer doch gelacht, wollen wir mal die Ärmel aufkrempeln. Vor ein paar Wochen hat mich jemand gefragt, ich komme ja im Reisedienst an 35 Orte so im Jahr und da war von irgendeinem Ort die Rede, nicht von Freiburg, wo der Besuch sehr mager geworden ist. Der Kreis ist sehr von Alten vorwiegend besucht, 80 Jahre ist da noch fast ein Junger. Da sind 90-Jährige, die in die Versammlung kommen an dem betreffenden Ort. Und da fragte jemand, was können wir machen, dass da wieder mehr Besuch ist, dass da ein bisschen Schwung reinkommt. Ich sage, wir können gar nichts machen, überhaupt nichts. Beten können wir, aber machen können wir nichts. Das Verkehrteste wäre, dass man meint, also was die vor 30, 40 Jahren konnten, das können wir doch auch. Auf den ersten Jugendfreizeiten der Brüder Geier und Heller 1947 in Karlsruhe-Durlach und später in Plochingen, da bildeten sich vor den Sprechzimmertüren der Brüder, die ja auch Seelsorger waren, da bildeten sich Schlangen. Nicht Schlangen, um im Geschäft was einzukaufen, sondern Schlangen, damit man da 3-4 Stunden ansteht. Denn so eine Seelsorge, wenn es ernst ist, dauert dann ja schon mal eine halbe Stunde mindestens, damit man nach 4-5 Stunden mal drankommt und darf sein Leben ordnen und sein Leben Jesus übergeben vor dem Angesicht des lebendigen Gottes. In so einer Warteschlange steckte auch Heinz Schumacher eines Tages. Ja, das kann man doch nicht einfach heute nachmachen. Wo sind heute die Versammlungen, wo sich vor den Türen der dienenden Brüder oder Seelsorger Warteschlangen bilden? Das war eine besondere Situation nach dem Krieg. Man kann nicht sagen, wir müssen was auf die Beine stellen und wenn es eben nicht anders geht, nehmen wir eine Rockband, dass die Musik durch ganz Freiburg schallt, so wie letztes Jahr im Sommer durch ganz Stuttgart. Ein ohrenbetäubender Lärm, schrecklich, wenn man da nah davor stand. Ich habe nichts gegen ein bisschen Rhythmus, aber ich habe etwas gegen eine brutale Musik, wo das laute Getöse den Text total erschlägt und nachher wird gesagt, Jesus liebt dich. In süßen Worten wird das dann gesagt. Wie passt denn das zusammen? Ich wundere mich, dass da manchmal Evangelisten und Veranstalter nicht merken, dass das unmöglich zusammenpasst. Der Geist Jesu Christi, der Geist der Liebe und dann eine brutale Rockmusik. Gegen ein bisschen Rhythmus habe ich nichts, das wäre ganz gut, um mich morgens aus dem Bett zu kriegen. Aber ich habe etwas gegen diese, Sie wissen sicher, was ich meine, da gibt es ja auch Bücher inzwischen dagegen im Hensler Verlag, gegen die Musik, die mit geistlicher Musik nichts mehr zu tun hat. Also, man kann nicht einfach sagen, was die Väter gekonnt haben, das wäre doch gelacht, das können wir auch. Vielleicht sind wir zu träge, wenn wir alle Kräfte zusammennehmen, müssen wir das auch können. Nein, das müssen wir eben nicht. Und da ist die Frage, was ist Aufgabe der zweiten Generation? Hier ist Timotheus ein typischer Vertreter der zweiten Generation. Erste Generation Paulus, zweite Generation Timotheus. Und da ist mir aufgefallen bei den Stellen, wir werden jetzt einige hören, dass der Paulus wieder und wieder und wieder dem jungen Mitarbeiter zuruft, bleibe, bleibe, bewahre, halte fest. Um das geht es bei der zweiten Generation, konservativ im guten Sinne festhalten und bewahren. Denn dass es überhaupt eine zweite Generation gibt, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Es gibt ja auch immer wieder christliche Werke, da gibt es keine zweite Generation. Da ist ein Aufbruch, ein Feuer oder Strohfeuer, nachher läuft alles wieder auseinander, nach 30 Jahren weiß man nichts mehr davon. Bleibe, bewahre, halte fest. Konservativ im guten Sinne, was nicht heißen muss, stur und starr, was nicht heißen muss, dass man nicht offen ist für neue Fragestellungen, auch mit neuen Methoden ruhig arbeitet. Sofern sie dem Geiste Gottes nicht widerstreben, kann man doch auch und muss man mal auch mit neuen Methoden arbeiten. Wir haben heute neue Fragestellungen, die gab es 1947 noch nicht. Da hat noch niemand was über AIDS gesagt. Wir haben heute neue Fragen, wir haben neue Antworten zu geben und wir müssen zu dem und jenem Stellung nehmen. Das gab es 1947 nicht. Neue Fragen, neues Nachdenken und ganz gewiss muss man nicht mit der ältesten Bibelübersetzung daherkommen. Man kann auch eine neuere haben, sofern sie wörtlich ist und einigermaßen genau. Also ich meine mit Aufgabe der zweiten Generation, was Paulus hier dem Timotheus immer wieder ans Herz legt, halte fest, bleibe, bewahre. Jetzt wollen wir einige Stellen ansehen, was Paulus diesem jungen Mann so zumutet. Auch aus dem ersten und dann aus dem zweiten Timotheusbrief, 1. Timotheus 1, Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, auf dass du etlichen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Haben Sie schon mal Brüder kennengelernt, die sich so richtig verbissen haben in einem Streit, die so richtig gegeneinander zogen? Nein, das kann nicht richtig sein, nur so ist richtig und umgekehrt der andere. Und da soll dieser junge Mann da für Ordnung sorgen, dass die aufhören zu streiten. Was werden dann die Älteren ihm gesagt haben, wenn dieser junge Timotheus kam und sagte, also bitte Bruder sowieso, und ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. Sag mal, was für ein Jahrgang bist du eigentlich, haben die vielleicht zurückgefragt. Ja, so und so. Und du willst uns hier belehren. Da musst du mal erst 30 Jahre älter werden. Weiß nicht, was die alles zu ihm gesagt haben. Menschlich gesprochen ein total überforderter junger Mann. 1. Timotheus 1, Vers 19. Indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Den Glauben bewahrst, bewahren, festhalten. 1. Timotheus 4, Vers 7, die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab, übe dich aber zur Gottseligkeit. 1. Timotheus 4, Vers 10 und folgende, denn für dieses arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erretter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, nicht nur der Gläubigen, sondern besonders in erster Linie der Gläubigen. Dieses gebiete und lehre. Niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Hände auflegen der Ältestenschaft. Bedenke dieses sorgfältig, lebe darin, auf dass deine Fortschritte allen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Also es sind großartige Anforderungen, die Paulus hier an diesen Timotheus stellt. Der junge Mann, der soll sich richtig benehmen gegenüber den jungen Brüdern, den alten Brüdern, den jungen Schwestern, den alten Schwestern, den Diakonen und den Ältesten. Er soll in jeder Hinsicht ein Vorbild sein, nach innen und nach außen. Ein total überforderter junger Mann. Gnade, Barmherzigkeit, Friede. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Immer wieder heißt es, bewahre, bewahre, halte fest. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis wegwendest. Es gab die Bewegung der Gnosis im 2. und auch schon im 1. Jahrhundert nach Christus. Die Bewegung der Gnostiker. Das war eine sehr gefährliche Bewegung. Wie ich vorhin schon sagte, die reine Lehre, wie sie Paulus verkündigt hatte im Geiste Gottes, die wurde bedroht, einerseits durch jüdische Gesetzlichkeit und Stammbaumforschung und Abstammungsstreitigkeiten, Genealogien, so hieß es ja vorhin in einer Stelle, die ich las. Und andererseits wurde der Glaube von der griechischen Philosophie bedroht. Und da gab es die Bewegung der Gnosis und der Gnostiker. Und das war auch deshalb eine so gefährliche Bewegung, weil die Gnostiker biblische Ausdrücke benutzten, sie aber mit anderem Inhalt füllten. Biblische Ausdrücke benutzen und mit anderem Inhalt füllen, das ist etwas besonders Gefährliches. Das taten die Gnostiker. Von Wolfgang Jugel gibt es das Buch »Ist denn der Christus zerteilt?« und da hat er auch Erich Schnepel zitiert, und Pfarrer Erich Schnepel hat sich seinerzeit viel auch mit den Gnostikern beschäftigt. Und ich will nur mal ein Beispiel sagen, was die Gnostiker so gelehrt haben. Die Gnostiker haben zum Beispiel gelehrt, wie Paulus auch, es gibt einen Geistesmenschen und es gibt einen seelischen Menschen, Pneumatikos und Psychikos. Das sagt auch Paulus, diese Unterscheidung macht auch Paulus. Aber dann haben die Gnostiker gesagt, und das war eine ganz falsche Folgerung aus einer an sich richtigen Unterscheidung, was ganz Falsches gefolgert: der Geistesmensch, der Pneumatiker, der kann im Fleisch so viel sündigen, wie er will, das macht ihm gar nichts aus. Denn Geist und Fleisch, das ist so weit voneinander getrennt, das macht gar nichts aus. Sie sehen, eine völlig falsche Folgerung aus einer an sich richtigen Unterscheidung zwischen Geistesmensch und seelischem Menschen. Sie haben auch gelehrt, Gott kommt nicht wirklich ins Fleisch. Das Wort wird Fleisch, diesen Satz aus Johannes Evangelium Kapitel 1, den man an Weihnachten immer hört, das Wort ward Fleisch, gibt es für einen Gnostiker nicht. Das macht doch Gott nicht, dass er wirklich Fleisch wird. Der Geist Gottes habe vorübergehend Besitz ergriffen von dem Körper des Jesus von Nazareth, von der Jordantaufe bis ans Kreuz. Und dann habe der Geist Gottes diesen Jesus wieder verlassen und er habe hinten reingerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind so Kostproben der Lehren der Gnostiker. O Timotheus, wende dich ab von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis. Die Lehre, die Paulus brachte, wurde bedroht von jüdischer Gesetzlichkeit und von griechischer Philosophie. Auch von jüdischer Gesetzlichkeit und jüdischen Fabeln und Mythen und was Paulus da alles nennt. Ich habe neulich irgendwo darauf hingewiesen, nicht alles, was vom Judentum kommt, ist deshalb schon biblisch richtig. Ja? Es gab besonders nach 1967 eine philosemitische Bewegung. Bruder Luban hat früher mit Recht gesagt, er sagt doch sicher heute noch, Philosemitismus und Antisemitismus, beides ist nicht richtig. Antisemitismus, der Judenhass, ist natürlich völlig abzulehnen und ungöttlich, aber auch nun das Gegenteil, dass man alles rosa-rot sieht und sagt, was Juden machen, was Juden lehren, das muss schon deshalb richtig sein, weil es Juden sind. So geht's nicht. So geht's nicht. Der Professor Ströter, dem ich viel verdanke aus seinen Schriften, 1846 bis 1922 lebte er, und seine wunderbare Daniel-Auslegung, die haben wir ja in Gnade und Herrlichkeit jetzt wieder laufen in dieser Zeitschrift. Bruder Ströter hat gesagt, er war Judenmissionar in New York, er war Professor am Wesley College irgendwo in den USA und auch Professor für Theologie noch an einer anderen Universität in den USA. Und dann, das war sicher auch ein Demütigungsweg, dann hat er gesagt, Schluss mit Professor, jetzt bin ich Judenmissionar und ging als Judenmissionar nach New York, weil er solche Liebe zu Israel hatte. Und Ströter hat gesagt, wenn Juden zum Glauben kommen, was die aus der Schrift rausholen, was die aus dem Alten Testament rausholen können, das holen wir nicht raus. Und das ist wahr. Wenn ich denke an unseren Bruder George Kahn, haben ihn einige gekannt nach dem Krieg, George Kahn, der hat ja viel in Deutschland gedient, in Tübingen und Stuttgart und hier vielleicht auch, der konnte was rausholen aus der Schrift. Aber eben bitte, ja, wunderbar, aber bitte, das war ein Judenchrist, das war ein Bruder. Damit ist noch lange nicht gesagt, dass irgendein jüdischer Professor oder irgendein jüdischer Philosoph oder die Kabbala oder irgendeine jüdische Quellen, dass die uns in der Bibel helfen, die können uns vielleicht auch verführen statt führen. Also noch lange nicht alles, was vom Judentum kommt, jüdischen Professoren und Rabbis, ist deshalb gut. Wenn sie zum Glauben kommen, dann ist die Sache anders. Dann sind sie unsere Brüder. Aber hüten wir uns vor jüdischen oder heidnischen Philosophen und Lehrern aller möglichen Schattierungen, die uns das oder das oder das beibringen wollen. Und auch wenn sie mit der Bibel in der Hand daherkommen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Es gibt jüdische Professoren, die in Deutschland viel Unheil anrichten, die nicht im Glauben an Jesus stehen und die aber doch meinen, sie können die Bibel auslegen. Da kommt nicht sehr Gutes raus. Da kommen auch viele Irreführungen raus. Da muss man sehr kritisch hinhören. Die können einmal was helfen, was Gutes sagen. Sie können einen aber auch total daneben führen und in die liberale Theologie hineinführen. Bei heidnischen Professoren würde man sagen, das ist ein schrecklicher Liberaler. Und bei Juden sagen wir mit dem Deckmantel der Liebe, der ist noch nicht ganz so weit. Aber Liberalismus ist Liberalismus. Und wenn ein Jude sagt, was Matthäus da schreibt, das hat sich ja nie so zugetragen, dann ist das auch von einem Juden nicht gut. Genauso wenig wie von einem heidnischen Professor. Aber jetzt will ich über angenehmere Dinge sprechen. Hören wir noch aus 2. Timotheus einige Paulusworte, was er diesem jungen Mann sagt. 2. Timotheus 1, 13 und 14. Halte fest, also wieder dies Beschwörende, bewahre, bewahre, halte fest, bleib dabei. Wirf nicht leichtfertig über Bord, was du von Geier, Heller, Ströter oder Kahn oder irgendjemand gehört hast. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Bewahren durch den Heiligen Geist. Also zum Bewahren, da brauchen wir nicht nur einen schönen Bücherschrank, in den wir alles geordnet reinstellen, oder ein Heft, in das wir alles säuberlich notieren, oder einen Kassettenschrank, wo alles ja in den Kassetten schön aufbewahrt ist. Bewahre durch den Heiligen Geist, dass uns die Dinge wieder lebendig werden, so wie mir dieses herrliche Gedicht von Bruder Heller wieder ganz neu lebendig geworden ist. Das gehört zum Bewahren, dass man diese Texte der Brüder noch einmal langsam liest oder betet, wenn es ein Gebet ist. Ich möchte auch besonders darauf hinweisen, was hier steht in Vers 13, 2. Timotheus 1, Vers 13. Man soll ja beim Bibellesen nicht nur darauf achten, was da steht, sondern was nicht, auch darauf achten, was nicht da steht. Paulus schreibt nicht, lieber Timotheus, im Übrigen bitte ich dich, lies jeden Tag die Bibel. Dieser Rat ist natürlich richtig, lies die Bibel, bet jeden Tag, das ist ein guter Rat, aber das ist noch zu wenig. Paulus sagt nicht, bleib beim Wort und lies immer mal in der Bibel, sondern er sagt das noch viel genauer. Was sagt er hier? Halte fest das Bild gesunder Worte. Es geht also nicht nur darum, ihr Lieben, und das gilt nun auch für uns, dass wir so irgendwie ab und zu mal die Bibel lesen, dass wir so irgendwie mal bei der Bibel bleiben, sondern halte fest das Bild gesunder Worte. Was will Paulus damit sagen? Bild oder Muster oder Form. Es gilt also, dass wir beim Bibellesen auch auf Ausdrücke achten, bestimmte Wortprägungen uns einprägen, dass wir vielleicht die biblische Begriffskonkordanz von Langenberg oder sonst was benutzen, dass wir bestimmten Begriffen nachgehen, dass wir möglichst wörtliche Bibelübersetzungen haben. Jeder von uns sollte, so wie manche einen Zweitwagen haben oder ein zweites Haus oder Zweitwohnung, so sollte man neben seiner Lutherbibel, die ja in Deutschland doch die bekannteste ist und bleibt, sollte man auch eine Elberfelder Bibel besitzen oder Schlachter oder Zürcher, irgendetwas oder Konkordantes Neues Testament, irgendeine möglichst wörtliche Übersetzung, nicht so moderne Umschreibungen, davon halte ich nicht so viel, wo man so ungefähr erfährt, dass Gott ein freundlicher Mann ist, sondern bis in die Ausdrücke hinein etwas Wörtliches, etwas einigermaßen Genaues. Und sodass wir auch Ausdrücke wie Sünde, Gnade, Gerechtigkeit, Rechtfertigung, dass wir die konkordant nachschlagen können. Wo kommt dasselbe Wort vor? Das ist wichtig, um ein Bild der Lehre zu gewinnen. Wir sollen also nicht nur so ungefähr mal die Bibel lesen. Das ist ein guter Rat für Kinder und Jungbekehrte. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Aber für uns erwartet Paulus noch mehr, dass wir nicht nur so ungefähr mal die Bibel lesen. Bleibe bei biblischen Ausdrücken, Begriffen, schreib dir was raus, benutze eine Konkordanz, damit du zu einem Bild der Lehre kommst. Dann wirst du nicht das billige Opfer von allen möglichen Leuten, die an der Haustür erscheinen, Mormonen, Zeugen Jehovas und was weiß ich, Leute, die einem alles Mögliche suggerieren, bei ihnen gäbe es die 144.000 und zu denen müssten wir doch gehören, also müssen wir zu ihnen kommen und so weiter und so weiter. Ein Bild gesunder Worte, das ist wie für den Autofahrer die weißen Linien oder die Begrenzungspfosten auf der Autobahn, die man von Weitem erkennt und wo man sieht, also hier ungefähr, da geht's lang. So müssen wir ein Bild der Lehre gewinnen. Halte fest das Bild gesunder Worte. Prägen wir uns auch Dinge ein, speichern wir auch Dinge nicht bloß auf Kassette und Computer, sondern im Gedächtnis, dass der Geist Gottes da jederzeit drauf zurückgreifen kann, bis ins hohe Alter, nicht wahr? Das erlebt man. Manche sind verkalkt und können sich nicht mehr rechtsfinden im Alltag, aber die Lieder von Paul Gerhardt, die sitzen noch. Und manche Bibelverse, die sitzen noch, die weiß man bis zum Sterben. Wunderbar. Das sind so Dinge, die Paulus hier dem Timotheus sagt. Und ich lese noch 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Jetzt will ich noch etwas sagen über die göttliche Ausrüstung, die Gott diesem Timotheus gab. Total überforderter junger Mann. Das ist aber nur die menschliche Seite. Jetzt gibt es natürlich noch eine göttliche Seite. Gott gibt zu Gaben auch immer die Aufgaben. Wo Gott Aufgaben gibt, da gibt er auch Gaben. Das war kein Skorpion. Ja, danke schön. Gott gibt zu Gaben auch Aufgaben und zu Aufgaben auch Gaben. Jetzt möchte ich 5 Dinge nennen, 2x5 Dinge in Kürze, wodurch Gott diesen Timotheus ausrüstet. Der erbarmungswürdigen Situation steht eine fünffache göttliche Ausrüstung gegenüber. 5 Dinge: Glaube, Gnade, Gnadengabe, Geist, Auferstehungsleben. Erstens Glaube. Der wohnte schon in seiner Mutter und Großmutter. Aber Paulus weiß, auch in dir ist echter Glaube, Vers 5. Zweitens Gnade, Vers 9. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Äonen gegeben ist. Eigenartige Ausdrucksweise. Vor den Zeiten der Äonen schon Gnade. Da waren wir noch gar nicht da, da war die Gnade schon da für uns. Und die Gnade manifestiert sich im Leben des Timotheus auch als Gnadengabe. Gnadengabe, das heißt auf Griechisch Charisma, Vers 6, 2. Timotheus 1, Vers 6, um welcher Ursache willen ich dich erinnere, das Charisma Gottes anzufachen. Das Wort Charisma ist durch gewisse Bewegungen ein bisschen in Misskredit gekommen in der heutigen Zeit bei vielen Frommen. Aber wir wollen das Wort Charisma ganz unbelastet hören, so wie es im Neuen Testament gemeint ist als eine Gabe Gottes. Und deren gibt es eine ganze Reihe. Und ich sage immer, wer in 1. Korinther 12 nichts findet, weil er sagt Gnadengaben, 1. Korinther 12, wüsste nichts für mich, was da steht. Ich bin kein Krankenheiler, ich rede nicht in Zungen und ob ich besonderes Wort der Weisheit habe, ich weiß nicht. Wer in 1. Korinther 12 nichts findet, der möge einmal in Römer 12 nachschlagen. In Römer 12, da findet jeder was. Bei den dort aufgezeichneten Gnadengaben, Charismata, Mehrzahl. Römer 12, dort heißt es, Vers 6 bis 8, da wir aber verschiedene Gnadengaben, Charismata, haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, prophetisch reden, geistgewirktes Reden, so lasst uns weissagen nach dem Maße des Glaubens, es sei Dienst, praktischer Dienst, Diakonie, so lasst uns bleiben im praktischen Dienst, es sei, der da lehrt in der Lehre, es sei, der da ermahnt oder ermuntert in der Ermahnung oder Ermunterung, der da mitteilt in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Da ist doch wohl für jeden von uns irgendwas dabei, wie nötig ist zum Beispiel der Dienst der Ermahnung, der Ermunterung, dass man einem anderen Menschen einen Ansporn, eine Ermahnung, eine Warnung oder eine Ermunterung gibt. Ich lernte einen Bruder kennen, der hat dann in Römer 12 gleich weitergezählt ab Vers 9. Und all das Folgende, was da dann in Römer 12 noch steht, von Vers 9 bis Schluss, das hat er dann auch noch unter Gnadengaben gerechnet und er sprach dann mal irgendwo über die 25. Gnadengabe nach Römer 12. Er hat also nicht bloß Vers 6 bis 8, sondern auch das Weitere, Gastfreundschaft und was da alles steht, mit unter Gnadengaben gezählt, obwohl das ja sicherlich zum Teil unter Geistesfrucht zu rubrizieren wäre und nicht unter Geistesgaben, sondern Geistesfrucht, denn da ist zum Beispiel ja die Rede von der Liebe. Also fünffache göttliche Ausrüstung, Glaube, Gnade, Gnadengabe, viertens Geist, Heiliger Geist. Und da haben wir ja das wunderbare Wort in Vers 7 unseres Kapitels, das vor einigen Jahren Jahreslosung war, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darüber haben einmal die drei Verkündiger gesprochen an einem Neujahrstag auf der Langensteinbacher Höhe. Dankmar Fischer, der in Hamburg arbeitet mit seinem Team, St. Pauli. Dankmar Fischer und Friedold Vogel und Manfred Mössinger. Jeder hat gesprochen über eines dieser drei Stücke, Geist der Kraft, Geist der Liebe, Geist der Zucht oder Besonnenheit. Und ich erinnere mich, wir haben das auch auf einer Kassette, die wir anbieten im Paulus Verlag, diesen Vortrag. Es kam auch sogar in Gnade und Herrlichkeit, ich habe es mal abgeschrieben. Und Friedold Vogel sprach am Schluss über die Liebe. Friedold Vogel sprach am Schluss über die Liebe und er sagte, die ist das Band, das alles zusammenhält. Wenn der Heilige Geist ist, wenn der Heilige Geist nach 2. Timotheus 1, Vers 7 ein Geist der Kraft, der dynamischen Kraft, Dynamis heißt das griechische Wort, ein Geist der Dynamik und der Gottesliebe und der Besonnenheit ist. Da ist die Liebe in der Mitte das Ausgleichende und Verbindende. Die Liebe in der Mitte sorgt dafür, dass die Dynamik nicht überschäumt. Dynamik ist allein für sich genommen nicht ungefährlich. Die Besonnenheit, wenn einer nur besonnen ist, nur überall Gefahren sieht, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Manche sind so besonnen, dass sie vor lauter Besonnenheit fast keine Dynamik mehr entwickeln. Und manche sind so dynamisch, dass man Angst hat um die Besonnenheit. Und da hat also Friedold Vogel sehr fein gesagt, die Liebe ist es, was beides zusammenführt, sodass zur Dynamik die Besonnenheit kommt und zur Besonnenheit auch eine Dynamik und Kraft. Sehr fein. Viertens, Heiliger Geist. Fünftens, Auferstehungsleben. Und davon ist ja die Rede im 10. Vers. Jetzt aber geoffenbart worden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Wirkliches Leben, das den Namen verdient, bleibendes Leben, göttliches Leben ist hier gemeint. Eine solche Ausrüstung gibt Gott dem jungen Mann und nun sieht die Sache doch schon etwas anders aus. Und ich will ganz kurz noch einmal fünf Dinge nennen. Der erbarmungswürdigen Situation steht ein fünffaches heilsgeschichtliches göttliches Handeln gegenüber. Die fünf Dinge, die ich gerade genannt habe, Glaube, Gnade, Gnadengabe, Geist, Auferstehungsleben und dann ein fünffaches heilsgeschichtliches göttliches Handeln. Jetzt wollen wir noch einmal den Kreis etwas größer ziehen und wollen einen weiteren Horizont uns noch anschauen. Erstens Vorsatz der Äonen, zweitens Epiphanie des Retters, drittens Überwindung des Todes, viertens Offenbarung eines ganz neuen Evangeliums, fünftens Herausrufung der Glieder des Leibes. Alle diese Dinge stecken auch in unserem Kapitel. Jetzt wollen wir einmal noch zum Schluss der Stunde, ich muss mich aber kurz fassen, heilsgeschichtlich denken. Erstens Vorsatz der Äonen. Jetzt noch ein wenig Heilsgeschichte zum Schluss. In Vers 9, da blickt ja Paulus ganz weit zurück, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor äonischen Zeiten gegeben ist, vor den Zeiten der Äonen. Was war vor der Zeit? Die Naturwissenschaft sagt, und von ihrem Standpunkt aus mit Recht, die Frage ist nicht erlaubt, die Frage ist verboten, so kann man nicht fragen. Vor der Raumzeit war nichts. Mit dem Urknall kam auch die Raumzeit in Gang. Und ein davor und darüber und außerhalb gibt es nach Meinung der Naturwissenschaft nicht. Sie kann dazu natürlich auch nichts sagen, aber die Bibel kann dazu etwas sagen. Die Bibel sagt uns etwas, was vor, außerhalb und über der Raumzeitwelt ist, nämlich der allmächtige Gott. Der ist nicht eingesperrt in die Raumzeit, in unsere Raumzeitwelt. Der war vorher da, vor den Äonen, vor der Zeit. Da war Gott, da war auch schon seine Gnade. Soweit greift Paulus hier zurück. Timotheus, die Gnade, die du brauchst, um deinen Dienst zu versehen, die kommt nicht jetzt spontan im Moment als letzte Rettungsaktion so geschwind von Gott zu dir, sondern die ist bereitgestellt gewesen vor Grundlegung der Welt. Wann ist übrigens die Gemeinde erwählt worden von Gott? Weiß es jemand? Vor Grundlegung der Welt, auch schon. Wann wurde Jesus als Lamm ersehen? Vor Grundlegung der Welt. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, die uns darüber etwas sagen. Da hat Gott den Vorsatz der Äonen gefasst, Epheser 3, Vers 11. So weit liegt die Gnade zurück, die jedem Einzelnen gegeben ist. Gegeben, sagt Paulus, die Gnade, die gegeben ist vor äonischen Zeiten. Irgendwie waren wir da schon da in Gottes Gedanken. Als Gedanke, Plan, Keim, aber nicht als Materie und Leib, waren wir irgendwie schon da. Und da wurde uns schon Gnade gegeben, Gnade bereitgestellt, die ist da. Zweitens, die Epiphanie des Retters. Da lesen wir davon in Vers 10. Die Gnade ist vor ewigen, vor äonischen Zeiten schon bereitgestellt, jetzt aber geoffenbart durch die Epiphanie des Retters, durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. So wird es ja meist übersetzt, Erscheinung unseres Heilandes. Erscheinung heißt Epiphanie, die hell leuchtende Erscheinung. Und statt Heiland können wir auch übersetzen Retter. Keiner, der da Vers 10 liest, Erscheinung unseres Heilandes, der wird auf den Gedanken kommen. Kaum ein normaler Bibelleser wird auf den Gedanken kommen, dass da eine politische Provokation drin liegen könnte. Jawohl, da liegt also gar eine politische Provokation, was doch alles in der Bibel versteckt ist. Denn das Wort Erscheinung unseres Retters heißt Epiphanie des Soter. Soter heißt Retter oder Heiland. Und die römischen Cäsaren, die liebten sich den Namen Soter beizulegen. Wir sind die Heilande unserer Zeit. Wir sind die Heilskönige einer Epoche. Wenn also Paulus schreibt, unser Soter ist Jesus, der Messias, das ist unser Soter, dann ist das ungefähr so, wie wenn 1939 oder 1944 jemand geschrieben hätte, immer wieder geschrieben, Paulus nennt ja den Herrn Jesus nicht nur einmal so, sondern immer wieder, unser Soter, unser Soter. Wenn wir 1939 oder 1944 immer wieder geschrieben hätten, in Aufsätzen oder Büchern, unser Führer ist Jesus, unser Führer ist Jesus, Jesus unser Führer. Wer hätte sich denn da auf den Fuß getreten gefühlt? Einer, der sich so zu nennen beliebte und der wollte, die Leute sollten vor ihn hintreten, mein Führer. Das konnte doch ein Christ eigentlich schon nicht machen, mein Führer. Das geht nicht. Es gibt einen Untertan der Obrigkeit nach Römer 13, es gibt aber auch Offenbarung 13, sei auf keinen Fall Untertan. In dem Moment, wo die Obrigkeit verlangt, A, Anbetung wie ein Gott oder B, dass wir den wahren und lebendigen Gott nicht mehr anbeten. Ich weiß, das ist heute leicht gesagt. Heute können wir das leicht sagen. Damals praktizieren wäre viel, viel schwerer getan. Und ich wünschte mir, es hätte mehr gegeben von solchen Leuten wie der Prediger von Buchenwald. Den hat ja der Ruprecht Bayer auch hier ist in seinem Buche skizziert, den Prediger von Buchenwald, der kommt hier auch vor. Wenn wir solche leuchtende Gestalten wie Bonhoeffer und Prediger von Buchenwald mehr gehabt hätten, dann wäre es gegangen wie heute in der DDR und in Ungarn und Polen. Wenn wir da Hunderttausende solcher Leute gehabt hätten, dann hätte dieser sogenannte Führer nicht mehr sein Verführungswerk fortsetzen können. Dann hätte er sich ablösen lassen müssen von vernünftigeren Leuten. Aber leider gab es so wenige. Also, wenn hier steht, die Epiphanie unseres Soter, unser Soter heißt Jesus und nicht Kaiser in Rom, da war eine politische Spitze drin in den Briefen des Paulus. Unser Soter ist Jesus. Also der erbarmungswürdigen Situation steht ein fünffaches heilsgeschichtliches göttliches Handeln gegenüber. Erstens Vorsatz der Äonen, zweitens unser Retter ist erschienen. Drittens Überwindung des Todes. Auch Vers 10. Welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht. Jesus hat den Tod zunichte gemacht. Tja, stimmt das? Wenn wir die Zeitungen aufschlagen, was finden wir denn da jeden Tag? Schwarz umrahmte Anzeigen, Todesanzeigen. Wir sind dem Alter, eventuell manchmal auch Krankheiten ausgesetzt. Und wenn der Herr Jesus nicht vorher kommt, müssen wir dem Fleische nach, dem Leibe nach sterben. Und ich habe in diesem Jahr schon so viele Todesfälle von lieben Brüdern gehört, wie in keinem Jahr früher. Das ist wohl so, wenn man älter wird, weil man dann mehr Gleichaltrige kennt, die da sterben. Und da schreibt hier Paulus, der Tod sei überwunden und ständig geht zu den Friedhöfen und die Pfarrer haben Beerdigungen zu halten, noch und noch. Wieso kann Paulus schreiben, der Tod überwunden, der Tod sei zunichte? Ich will ein Bild gebrauchen. Wenn da ein Grubenunglück ist und Bergleute sind eingeschlossen unter Tage, schlagende Wetter, ein Bergwerk, und dann gelingt es, eine Verbindung zu den Eingeschlossenen da unten herzustellen. Irgendeine Leitung, Telefonverbindung. Wir hören euch, wir machen was, wir kommen runter. Und irgendwann gelingt es dann auch nicht nur eine Telefonschnur, sondern auch so, dass man wirklich einen Durchbruch macht und runterkommen kann. Und jemand kommt runter und es geht aufwärts und ein Erster wird wirklich heraufgezogen und der Erste meldet sich und ist oben angekommen. Und der oben angekommen ist als Erster, der meldet sich bei denen, die nach unten sind, hallo, es klappt. Also keine Sorge, das jetzt geht Zug um Zug, ihr kommt jetzt raus, alle paar Minuten passiert ja jetzt was, keine Sorge, ich bin schon oben. Insofern hat Jesus den Tod überwunden, er ist schon draußen, der Durchbrecher aller Bande, der Erstling der Entschlafenen, der ist schon raus. Und nicht nur er, in Matthäus 27 wird uns noch von weiteren berichtet, die auch damals nach seiner Auferstehung herauskamen. Der Anfang ist gemacht. Die Totenauferstehungen, die schon im Alten Testament verheißen sind, die haben schon grundsätzlich begonnen und Fortsetzung folgt. Vorsatz der Äonen, Epiphanie des Retters, Überwindung des Todes, Offenbarung eines ganz neuen Evangeliums, paulinisches Evangelium. Vers 10 am Schluss und Vers 11, das muss man richtig betonen. Da heißt es Vers 10 am Schluss, Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin. Paulus hat eine besondere Botschaft. Er sagt gewisse Dinge, die finden wir bei Matthäus, Markus, Johannes, Lukas noch nicht. Er beginnt da, wo die vier Evangelien aufhören. Die hören alle auf mit dem Leiden, Sterben und Auferstehen und Himmelfahrt Jesu Christi. Paulus beginnt dort nach 1. Korinther 15. Ich habe euch als erstes überliefert, dass Christus gestorben ist nach den Schriften und auferstanden und erschienen und so weiter. Da, wo die aufhören, beginnt er und verkündigt dann den erhöhten Christus, den wiederkommenden Christus. Das prophetische Wort zeigt die Ziele Gottes. Wie Arthur Muhl so fein sagt, der Chefarchitekt im Worte Gottes, der mit kurzen Strichen den Gesamtplan zeichnet, das macht der Chefarchitekt, das macht Paulus im Worte Gottes. Fünftens und letztens, Herausrufung der Glieder des Leibes, da steht Vers 9, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Das macht Gott heute in der Gegenwart, dass er die Glieder des Leibes herausruft, rettet und ruft. Gottes Rufen ist immer gleich auch ein Berufen, das ist dasselbe griechische Wort. Ihr Lieben, damit haben wir wohl gesehen, ein total überforderter junger Mann. Das ist die menschliche Seite, aber Gott gibt zu einer Aufgabe auch Gaben und zu Gaben auch Aufgaben. Das deckt sich immer bei Gott. Und so lässt er diesen jungen Mann nicht in dieser erbarmungswürdigen Situation. Gnade, Barmherzigkeit, Friede, eine fünffache göttliche Ausrüstung, ein fünffaches heilsgeschichtliches Handeln schon vor Grundlegung der Welt hat Gott vorgesorgt, auch für den Timotheus und auch für uns. Amen.